Das Wort, das uns heute gegeben ist, hören wir aus der Apostelgeschichte, aus dem ersten Kapitel. Und Jesus zeigte sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit seinen Jüngern vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wort unseres Gottes. Amen. Das ist der Beginn der Apostelgeschichte. Quasi der zweite Teil von Lukas. Wir haben das Lukas-Evangelium den Schluss gehört. Auch dort berichtet er schon von der Himmelfahrt. Und er beginnt jetzt seinen zweiten Teil, die Geschichte der Gemeinde, die Geschichte der ersten Christen, auch mit dieser Zeit zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Auch hier wird von der Himmelfahrt Jesu berichtet, genauso wie Matthäus sein Evangelium beschließt mit dem Missionsbefehl und der Himmelfahrt. Himmelfahrt, was steckt dahinter? Wie viele verstehen da einiges, was nicht dahin gehört? Nur ein Beispiel. Es geschah 1977, da besuchte das russische Staatsoberhaupt, damals Leonid Brezhnev, die damalige BRD. Und sein Besuch fiel ausgerechnet auf den Himmelfahrtstag. Das ergab natürlich für die atheistischen Übersetzer ein Problem. Sie hatten einfach kein passendes Wort in ihrem atheistischen Russisch und dann bemühten sie sich, das zu übersetzen. Und letztendlich half sich der russische Kommentator mit der Übersetzung Tag der Luftwaffe. Ich glaube, die russischen Übersetzer sind nicht die einzigen, die Probleme mit dem Verständnis von Himmelfahrt haben. Wie viele würden heute ähnlich daneben greifen? Himmelfahrt. Selbst die Jünger damals haben nicht so richtig begriffen, was das ist. Was wissen wir von Himmelfahrt? Er fuhr nicht auf zum Himmel. Da stellt man sich ja tatsächlich irgendwie eine Rakete vor, die da in den Himmel abzischt. Von einer Himmelfahrt, von einem aktiven Tun Jesu ist nie die Rede. Er wurde emporgehoben, er wurde erhöht, er wurde gezogen vom Vater. Er wurde aufgenommen in den Bereich der unsichtbaren Welt Gottes. Es ist für uns sehr schwer vorstellbar. Ich will es versuchen, uns ein bisschen anschaulich zu machen. Diese Kanzel ist dreidimensional. Länge, Breite, Höhe. Ich auch. Aber von vorn ist es nur in 2D zu sehen. Ein zweidimensionales Wesen, das würde denken, Der Pfarrer hört hier auf. Und jetzt sind seine Hände weg. Und jetzt sind die Hände da. Wir als Gemeinde, die dreidimensional denken können, wissen, die Beine stecken dahinter und die Hände jetzt auch. Und jetzt sind sie wieder vor. Ein kleines Bild, um zu verstehen, wie es mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt Gottes ist. So ist auch die Himmelfahrt Jesu zu verstehen. Wir sind begrenzt in unserer Vorstellung, in unserem dreidimensionalen Denken. Jesus ist nicht einfach irgendwie verschwunden, sondern er ist in die Gottesdimension gegangen. In die Welt Gottes, die für unsere menschlichen Augen nicht sichtbar ist. Jesus Christus ist seit Himmelfahrt nicht weg, sondern er ist ganz im Gegenteil. Seit Himmelfahrt zu jeder Zeit, an jedem Ort, er ist überall. Und damit geschieht die Umkehrung von Weihnachten. Zu Weihnachten hören wir vom Himmel hoch, da komme ich her. Zur Himmelfahrt könnte Jesus sagen, zum Himmel hin, da gehe ich hoch. Also Jesus, der vom Vater ausgegangen ist, geht wieder zu seinem Vater hin. Und die Engel, die sagen zu den Jüngern, was steht ihr da und guckt nach oben? Was steht ihr da und seht zum Himmel? Die Jünger können das nicht so richtig begreifen. Sie sind noch lange ergriffen und können das nicht so richtig einordnen. Ich denke an manche Momente, wo wir nach einem Ereignis dastehen und noch nachstarren, wenn ein lieber Besuch wegfährt und man steht einfach noch ein bisschen da, obwohl schon lange keiner mehr da ist. Die Jünger gucken noch lange nach, obwohl schon lange nichts mehr zu sehen ist. Sie gucken hoch und wollen es nicht so richtig wahrhaben. Sie starren, Angststarre. Sie wollen ihren Herrn doch eigentlich festhalten und hier behalten. Sie können nicht begreifen, dass Himmelfahrt für sie ein Gewinn ist. Und wir? Wir gucken oft immer noch in den Himmel und suchen Gott in der Vergangenheit und wollen ihn festhalten und starren. Die Engel bringen die Jünger zurück auf den Boden der Tatsachen. Jesus ist nicht da oben und ihr sollt auch nicht dort oben gucken. Ihr habt Verantwortung, ihr habt einen Auftrag hier auf der Erde. Handelt hier, bis ich wiederkomme. Die Jünger sind aufgefordert zu warten auf die Verheißung des Vaters. Zu warten, das ist hier überhaupt nicht im Kleinsten damit zu verstehen, hochzugucken und zu gucken, was so passiert. Ich warte mal, was noch so vorbeirauscht. Ich warte noch mal und konsumiere mal, was noch so passiert. Zu warten auf die Verheißung ist was ganz anderes. Wirklich heißt es hier herumbleiben, herumdrängen um das, was zugesichert ist. Es ist ein aktives Warten, ein aktives Empfangen, ein Herumbleiben auf das Zugesicherte. Die Verheißung will ich heute mit zwei Dingen füllen. Zweierlei ist uns hier versprochen und zugesichert. Das erste ist, guckt nicht hoch in den Himmel, Jesus kommt wieder. Jesus Christus kommt wieder, die erste Verheißung. Ich habe den Eindruck, das wird selten gesagt. Das hören wir selten bei den Christen. Ich habe das einmal erlebt in der Großstadt, da stand einer irgendwo in der Innenstadt und hatte so ein Schild gebastelt und hatte draufgeschrieben, Jesus kommt bald wieder. Da habe ich gedacht, das verstehen die Menschen nicht so gut. Der denkt, das ist ein Spinner und der ist nicht ganz dicht. Er war nicht so den Menschen zugewandt, aber er hat völlig recht. Umso mehr müssen wir das wieder ganz normal sagen und das in den Alltag der heutigen Zeit hineinholen. Das ist doch unsere Perspektive. Das ist unsere Zukunft. Jesus Christus kommt wieder. Das passiert als nächstes. Im Glaubensbekenntnis haben wir das doch gerade bekannt. Aufgefahren in den Himmel. Okay, das feiern wir heute, das ist Geschichte. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Das ist der aktuelle Zustand. Und dann heißt es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist das, was als nächstes passiert. Das ist unsere Perspektive. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was morgen passiert in unserer chaotischen, großen oder kleinen Welt. Wir haben es nicht in der Hand. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Unser Herr. Das ist doch ein Fels der Gewissheit, ein Grund der großen Freude, unumstößlich. Jesus kommt wieder. Das ist unsere Zukunft. Da kann mir nichts anhaben. Wir wissen nicht Tag und Stunde. Das haben wir nicht in der Hand. Da sollen wir ruhig vorsichtig sein. Es kann heute sein. Es kann morgen sein. Es kann in Jahren sein. Das ist nicht unser Ding, rumzurätseln. Wir sind bereit, dass unser Herr wiederkommt. Und wir können mit der Urgemeinde immer wieder singen, beten und rufen, Maranatha. Dieser aramäische Ausruf hat die Urgemeinde geprägt. Denn die Urgemeinde, die ersten Christen, hatten eine Erwartung auf die baldige Wiederkehr, die uns abhanden gekommen ist. Sie haben im Gottesdienst immer wieder gerufen, gesungen und gebetet, Maranatha. Dieses aramäische Wort findet sich in unserer Bibel einmal am Ende des Korintherbriefes, 1. Korinther 16, Vers 22, der Schluss des Briefes. Und das Wunderbare an diesem Wort, Maranatha, es hat verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die aber alle zutreffen. Maranatha heißt als erstes, unser Herr ist gekommen. Ja, das bekennen wir. Vor 2000 Jahren ist Gott, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen, uns zu retten, uns zu erlösen. Das ist ein Fakt, er ist gekommen. Vergangenheit. Maranatha können wir aber auch übersetzen, unser Herr wird kommen. Das ist Zukunftsmusik. Nicht ganz weit weg irgendwie. Theoretisch, das ist klare Verheißung des Vaters. Unser Herr wird kommen. Und drittens können wir auch noch übersetzen, unser Herr, komm. Maranatha. So wie es am Schluss der Offenbarung heißt, 22. Kapitel, Amen, komm, Herr Jesus. Alles drei kann so übersetzt werden. Alles drei hat seine Gültigkeit und Bedeutung. Unser Herr ist gekommen, unser Herr wird kommen. In dieser Zwischenzeit leben wir. Das ist die Zeit der Gemeinde. Zwischen unser Herr ist gekommen und unser Herr wird wiederkommen. In dieser Zeit leben wir. Und in dieser Zeit beten wir, komm, Herr Jesus. Maranatha. Denn unser Herr ist für unsere menschlichen Augen nicht sichtbar. Im Moment sind wir, seine Gemeinde, sichtbar für die Welt. Wir sind seine Leute hier. Wir verkörpern ihn quasi, die Gemeinde. Wir sind sein Leib. Und wir merken, dass uns das menschlich gesehen total überfordert. Und darum haben wir die zweite Verheißung bekommen. Wer sich zu Jesus bekehrt und bekennt, der empfängt die Kraft, der empfängt den Heiligen Geist. Das ist die zweite Verheißung. Wir bekommen den Heiligen Geist. Zu Pfingsten damals und heute. In der Apostelgeschichte, in diesem ersten Kapitel, heißt es in dem wunderschönen Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet sein. Ihr werdet empfangen, ihr werdet Zeugen sein. Das kann man gar nicht richtig übersetzen, was dort im Griechischen steht. Das ist ein Imperativ in der Zukunft. Das heißt, es ist eine Verheißung, die passieren wird, aber sie muss von uns ergriffen werden. Es ist eine Aufforderung für die Zukunft. Ergreife es, was dir verheißen ist. Der Heilige Geist, er ist voller Kraft und Dynamis. Der Heilige Geist ist der Gott in Aktion. Wir werden nicht allein gelassen. Er schenkt uns die Kraft, er ist die Kraft tatsächlich zu verändern, uns und die ganze Welt. Diese Kraft, diesen Geist werden und wollen wir immer wieder empfangen. Denn das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht in den Himmel starren und gucken, was passiert. Unser Auftrag ist, ihr werdet, ihr sollt meine Zeugen sein. Ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit das entscheidende Mittel für die Mission ist. Zeugenschaft. Es ist nicht mehr so wie vor Hunderten von Jahren, dass die Menschen einfach geglaubt haben, weil es die Kirche sagt, weil es die Institution sagt. Das funktioniert heute nicht mehr. Ich glaube, dass Menschen heute nur noch zum Glauben kommen, durch die Kraft des Geistes natürlich, wenn Menschen Zeugnis geben. Wenn Menschen sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe den Herrn erlebt, er hat mich befreit von Schuld, Angst, Not und Tod und alles. Ich habe das erlebt. Nur dieses Zeugnis wird heute Menschen überzeugen und ansprechen, sich selber mit dem Glauben zu beschäftigen. Darum glaube ich, dass es einen Riesenwert hat, dieser Spruch. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Jünger damals wurden auch mit diesem Auftrag ausgestattet, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Jünger waren Zeugen aus erster Hand. Sie waren Zeugen für das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Sie waren Zeugen, dass Jesus zur Umkehr und zur Sündenvergebung gerufen hat. Sie waren auch Zeugen der Himmelfahrt und auch Zeugen der Verheißung der Wiederkunft Jesu. So sind auch wir Zeugen für das ganze Heilsgeschehen Jesu. Nur so wächst die Gemeinde. Nur so breitet sich das Reich Gottes aus durch Zeugnis, durch Zeugenschaft. Und zwar kreisförmig nach außen. Das ist so wunderbar. Erst in Jerusalem, in der Stadt, wo sie sind, dann in Judäa, drumherum, dann in Samarien, das ist damals fast schon Ausland, und dann auf der ganzen Erde. So breitet sich das Reich Gottes aus, durch Zeugnisschaft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden hineingenommen. Nur so haben wir davon gehört, weil wir selber Zeugnis bekommen haben und uns immer wieder Leute das bezeugen. Und auch wir selber sind als Zeugen eingestellt. Wenn wir jetzt im Frühling viel draußen sind, dann heißt es nicht, dass wir uns die ganze Zeit im Garten beschäftigen oder ausruhen, sondern dass wir auch hinausgehen und Zeugnis geben von dem, was wir gehört und gesehen haben von unserem Herrn. Das, was ich in der Andacht im Gemeindebrief geschrieben habe von dieser Geschichte, wir sind kein Verein der netten Erhebung oder der Belustigung. Wir sind eine Lebensrettungsgesellschaft. Wir sind eine Seenothilfe. Hier geht es ums Ganze. Davon wollen wir zeugen. Wo und wie bezeuge ich das, was ich mit Gott erlebt habe? Dieses Thema ist so wichtig, dass auch am Sonntag zur Jubelkonfirmation der Predigttext dies beinhalten wird. Wo und wie bin ich Zeuge? Wo sind wir Zeugen? Dass wir alle Kraft von ihm durch den Heiligen Geist empfangen und den Glauben weitersagen. Nur so wächst das Reich Gottes. Liebe Himmelfahrtsgemeinde, starrt nicht in den Himmel. Schaut nicht einfach nur zu, was so passiert in der Vergangenheit, sondern bleibt umringt die Verheißung des Vaters. Macht groß, Maranatha, dass unser Herr wiederkommt. Und werdet stark durch die Kraft des Geistes. Bezeugt all das. Bezeugt all das in eurem Alltag. Denn Jesus Christus, er ist wiedergekommen und er wird wiederkommen. Und wir beten, komm, Herr Jesus.